Ja, wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, in dieser Weihnachtszeit habe ich einen außergewöhnlichen Text gewählt, einen zentralen Text zu Weihnachten, aber auch zu unserem Leben. Ich muss gestehen, öffentlich gestehen, dass ich immer mich gescheut habe, über diesen Text zu predigen. Scheue ich mich immer noch. Aber irgendwie kam ich darauf, zum ersten Mal über diesen Text überhaupt zu predigen, weil mir ist bewusst, wie unfähig ich bin, die schwindelerregenden Höhe dieses Textes und seine großen Tiefen selber zu erfassen, davon geprägt zu werden und das an euch weiterzugeben. Und trotzdem ist er ein Text, der nicht zu übersehen ist, zentral für unser Leben, für das, was Jesus Christus gemacht hat, wer er ist und was er für uns getan hat. Und vor allem, und dann wäre alles umsonst, wenn wir nicht die Konsequenzen davon für unser tägliches Leben als Christen, als Gemeinde einfach nachvollziehen. Ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch noch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre des Vaters. Ich habe den Titel gegeben, Weihnachten eine andere Perspektive als die gewöhnliche. Vielleicht, dass wir darüber nachdenken, was ist die Philosophie von Weihnachten? Die Menschen machen so viel Tamtam darum. So große Betonung auf Äußerlichkeiten, Geschenke, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, dieser Text zeigt uns, wer Jesus, wer dieser verachtete Jesus von Nazareth ist und was er wirklich getan hat. Und sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung sind unsere Rettung, unsere Hoffnung, auch die Motivation und die Befähigung, seinem Vorbild nachzuahmen. Also wenn wir Christen sind, wirklich Christen sind, echte Christen sind, dann muss diese Beziehung zu Jesus Christus, die ich und du hast, muss sich irgendwie auswirken in unserem Leben. Es kann nicht sein, dass wir sagen, wir sind Christen und unser Leben ist unberührt von dieser Person, von dem wir gelesen haben, dass er Gott gleich wurde, verzichtete darauf, Gott gleich zu sein, vorübergehend und für uns einen physischen Tod, Qualentod, und noch mehr, dass er die Gottesverlassenheit an unserer Stadt erfahren hat. Wir müssen dann unseren Glauben wirklich in Frage stellen. Ich staune darüber, wenn ich mit Menschen rede, wie null, fast null Erkenntnis ist über Gott, über Jesus Christus, wenn man mit ihnen redet, aber die machen Weihnachten und die feiern und alles machen sie mit, ohne etwas davon zu verstehen oder davon berührt zu werden. Also Weihnachten, was bedeutet das? Erstens, denke. Denke, wie Jesus Christus dachte. Zweitens, Weihnachten, wie hat Jesus gedacht? Was war seine Einstellung? Was war seine Haltung? Und drittens, Weihnachten, seine Folgen, seine persönlichen Folgen für uns. Erstens, Weihnachten. Denke, wie Jesus Christus gedacht hat. Also wir lesen, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Unsere Gedankengänge sollen so ablaufen, wie es bei Jesus war. Ehrlich gesagt, ich schäme mich oft darüber, was ich manchmal für Gedanken habe. Ich kriege Angst davor. Es heißt, ein jeder sei so gesinnt, wie Jesus Christus war, so über die Luther-Übersetzung. Und das ist nicht nur punktuell am Sonntag, wenn wir in die Gemeinde gehen oder wenn wir zu Weihnachten etwas besonders fromm sein wollen, sondern es geht um eine grundsätzliche Haltung, wie wir denken. Vielleicht eine Frage. Wenn du nicht beschäftigt gedanklich mit deiner Arbeit oder etwas Wichtiges oder ein Problem, ich frage, was denkst du dann? Wohin tendieren deine Gedanken? Ich weiß nicht, ob du dich mal erwischt hast, was für Gedanken du hast. Vielleicht brauchen sie nicht schlimm zu sein, aber es handelt sich nur um mich selbst. Was ich bekommen kann, wie ich meine Ehre und Ansehen vermehren kann. Es ist interessant zu fragen, wie du selbst dein Gedankenwelt beurteilst. Wir müssen sehr ehrlich hier sein. Wir müssen lernen, auch ehrlich voreinander sein. Und zu sagen, du, es tut mir leid, meine Gedanken waren völlig daneben. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Wie denkst du eigentlich? Was sind deine Gedankengänge, wenn du nicht bewusst äußerlich irgendwo in einer frommen Tätigkeit bist? Es ist interessant, was Gott über die Gedanken der Menschen sagt. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern wie der Himmel so hoch über der Erde ist, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Er fordert uns auf, unsere Gedanken, unsere Denkart zu verändern. Das ist, was die Bibel unter Buße, altes Wort, dass wir nachdenken, dass wir denken, dass wir umdenken und dass wir neu denken. Ich sage, das ist jenseits unserer Fähigkeit als Menschen. Da muss Gott wirken und das in uns bewirken. Also sehr früh in der Geschichte der Menschheit heißt es, gerade vor der Sintflut, in Kapitel 6, Vers 5 von dem ersten Buch Mose. Und Gott sah, Gott der Herr, Jahwe sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen, wir müssen dieses Wort vielleicht, diesen Vers uns zu Gemüte führen, später zu Hause, und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Erschütternd. Und unmittelbar danach, nach dieser Aussage und Beurteilung Gottes, kam die Sintflut weg, das Gericht Gottes. Und vielleicht stehen wir heute mit der Corona-Zeit auch unter dem Gericht Gottes, weil wir Menschen nicht nach Gott fragen. Und alle wurden getötet. Alle Bewohner der Erde hinweggerafft. Nur 8 Personen wurden verschont wegen des Glaubens eines Menschen und sein Leben mit Gott. Und liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, das ist für uns vielleicht unverständlich, dass Gott sowas machen kann. Aber das ist der Zustand des Menschen, wenn er geboren wird. Und wenn er nicht erneuert wird, wenn er nicht von oben, von Gottes Geist zu einer neuen Schöpfung wird. Wir werden geboren tot für Gott in Sünde. Alles dreht sich um uns selbst und Gott ist außerhalb. So ist der natürliche Zustand des Menschen. Ich muss auch sagen, ich habe den Eindruck, dass unsere Gedanken als Christen oft sehr flach sind, sehr diesseitig, sehr oberflächlich, auf der Horizontale, Hauptsache auch in der Gemeinde. Hauptsache, was für eine Stellung, Position, bin ich geehrt, bin ich beachtet, bekomme ich was. Ich weiß nicht jetzt, das würde mich interessieren, brennend interessieren, vielleicht wäre das mal eine Gedanke, dass wir so eine Umfrage, anonym natürlich, und dass wir vielleicht 10 Meinungen dazu, ehrliche Meinungen dazu hören. Auch wenn wir sehr edel denken, und wer von uns denkt das nicht von sich selbst, dass wir manchmal hingegeben sind, auch wenn wir sehr edel und gute Motive haben, menschlich gesprochen, kann es völlig daneben gehen. Ich denke nur an Petrus, nach seinem großen Bekenntnis, wo Gott ihm eine Offenbarung gegeben hat, von oben, von dem Heiligen Geist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Im nächsten Augenblick will er Jesus vor dem Kreuzestod schonen. Das war eine natürliche Liebe für seinen Herrn. Und Jesus sagt zu ihm, hören wir gut zu, Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ist erstaunlich, oder? Vielleicht haben wir das nicht ganz begriffen. Ich habe lange Zeit, es ist relativ kurz. Satan denkt natürlich satanisch, oder? Aber Jesus sagt ihm, er spricht ihn indirekt über Petrus, er sagt, du denkst menschlich. Darf ich mal das so sagen, durch dieses Wort hier und durch das, was die Bibel sagt, unsere Gedankengänge und Gedankenwelt sind so eng verknüpft, auch als Christen, so eng verknüpft, beeinflusst und vielleicht beherrscht von satanischen, gefallenen, antichristlichen Gedanken. Ich möchte niemand einfach entmutigen, aber ich hoffe, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie tief unsere Gefallenheit, und dieses Text zeigt uns, was notwendig war, um uns daraus zu retten. Denke wie Jesus Christus, sagt uns der Text. Und die Frage ist, wie kann es dazu kommen? Voraussetzung ist, dass der Mensch wiedergeboren ist, weil die alte Schöpfung ist völlig verdorben. Und wenn ich sage alte Schöpfung, bedeutet die erste Geburt. Und deswegen sagt Jesus, man muss von oben neu geboren werden. Und wie geht es weiter als Christ? Wie bekommen wir diese Art, wie Jesus Christus zu denken? Und dieses Geschehen geschieht und kann geschehen dadurch, dass wir täglich mit Jesus leben, ihm gehorsam sind, auf sein Wort hören, dass sein Wort unser Denken verändert und durch die Kraft des Heiligen Geistes, der auch in uns wohnt, dass es zu diesem Prozess über Jahrzehnte natürlich, das geht nicht per Knopfdruck, das ist ein Marathon, das Christenleben ist ein Marathonlauf. Also, die Veranlagung, die Gott uns gibt, gibt uns diese Möglichkeit. Und der Apostel Paulus sagt an die Gemeinden, zum Beispiel Kolosser, er sagt, wenn ihr, das ist die Voraussetzung, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir sollen wirklich das suchen, was nicht, was Menschen suchen, was ich suchen würde als natürlicher Mensch, sondern das, was oben ist. Und er sagte hier, sind, denkt nach, meditiert, denkt darüber nach, über das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ein Christ, ein Mensch, der vom Gottes Geist wiedergeboren ist, will von ganzem Herzen, trotz Versuchung, trotz, dass wir hin und wieder fallen, er will Gottes Willen tun und ist traurig, wenn er versagt und sündigt. Das ist meine Erfahrung, die Erfahrung der Bibel und die Erfahrung von unzähligen Christen durch alle Zeit. Okay, also Weihnachten, denke, wie Jesus gedacht hat. Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, durch die neue Geburt. Jetzt die Frage ist, wie hat Jesus gedacht? Was war seine Gesinnung? Das war nicht so etwas darauf gesetzt. Das war keine Kosmetik. Wir lesen in Vers 6. Der in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das müssen wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Er war Gott gleich, der Schöpfer, Besitzer des Universums mit seinen Milliarden von Lichtjahren, der Besitzer von uns allen. Alles, was auf der Erde gibt, gehört ihm. Und er hielte das nicht für einen Raub. Er klammerte sich nicht daran. Ich weiß nicht, ob du dich, so wie ich mich selbst ertappe, woran ich mich überhaupt klammere, will. Wir haben ein Wesen, das wir alles vereinnahmen wollen, alles für uns, dass es uns gut geht. Er war Gott gleich. Absolut ihm ebenbürtig. Ich möchte jetzt nicht sehr darauf eingehen, aber die Bibel macht klar und eindeutig und immer wieder von Anfang bis zum Ende, dass Gott der Vater ist Gott, dass Gott der Sohn ist auch Gott und dass Gott der Heilige Geist auch Gott ist. Wir werden es nie verstehen, wir können vielleicht ein paar Erleichterungen dazu denken, wie man das verstehen kann. Und das merkt man, es ist die Dreieinigkeit, dass Gott in ein Gott in drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist ist. Alle falschen Religionen lehnen das ab. Auch in der Kirchengeschichte gab es Leute, die das abgelehnt haben. Also was bedeutet Weihnachten? Jesus soll sein Name sein, was Gott Maria und Josef gesagt hat. Und Jesus bedeutet, Jahwe ist Errettung. Gott ist Errettung. Es heißt in Matthäus 1, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt Gott mit uns. Dieses Kind, dieses Baby, dieses Säugling in der Krippe, ist der Schöpfer des Universums. Gott mit uns jetzt. Vorher konnte man zweifeln, ob wirklich Gott mit uns und für uns ist. Nach Weihnachten ist das eindeutig. Oder wenn wir die Prophezeiungen von dem Propheten lesen, zum Beispiel Jesaja sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und man nennt seinen Namen starker Gott, Vater der Ewigkeit. Das sind keine menschlichen Eigenschaften. Die zeigen, dass Jesus von Nazareth schon als Baby, schon als er im Mutterleib gebildet worden ist, ist Gott. Das ist ein Geheimnis, das größte Geheimnis, werden wir in aller Ewigkeit nur daran kratzen, um das zu verstehen. Oder wenn Micha, der Prophet Micha sagt, die Geburt Jesu voraus und du Bethlehem, Micha Kapitel 5, Vers 1 ist es, und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter der Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Wir wissen von dem Namen Jesu, was er für unzählige Namen hat fast, aber ein paar Alpha und Omega. Der Erste und der Letzte, König der Könige, Herr der Herren. Er ist wahrer Gott, gleich Gott. Und dann hören wir die Bekenntnisse in der Bibel und in der Kirchengeschichte auch, der Skeptiker Jünger, Thomas, der wollte nicht glauben. Der wollte nicht. Unmöglich. Und dann Jesus zeigt sich ihm. Und er fällt vor ihm und sagt, mein Herr und mein Gott. Oder der Jünger Johannes, in den ersten paar Zeilen von dem Johannesevangelium sagt er, am Anfang war das Wort. Das ist vor, bevor etwas geschaffen worden ist. Das ist in der ersten Ewigkeit, wo Gott allein war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott etwas anders als Gott der Vater. Und das Wort war Gott. Ohne ihn ist nichts entstanden, was entstanden ist. In der Kirchengeschichte gab es sehr große Streitigkeiten um diese Person Jesu. Wie kann er, denken wir mal darüber nach, wie kann er zugleich wahrer Mensch sein und wahrer Gott? Wie verhalten sich diese zwei Naturen sich zueinander? Und es gab Athanasius, ist der Name, das war im 4. Jahrhundert, er war Bischof in Alexandrien. Er wurde fünfmal verbannt, weil er darauf bestand, dass Jesus von Nazareth wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Er wurde fünfmal, die römischen Kaiser oder die Kaiser jetzt, haben mitgespielt in der Kirche. Leider ist die Religion, auch das Christentum mit dem Staat sehr verbunden, bis heute. Von den 45 Jahren seines geistlichen Dienstes hat er 17 in der Verbannung verbracht. Und wir verdanken ihm sehr viel, weil er wie ein Fels in der Brandung stand und den Lauf der Kirchengeschichte beeinflusst hat, dass diese Wahrheit, dass Jesus wahrer Gott ist, nicht untergegangen ist. Es gab viele Feinde. Man hat Jahrhunderte darum gestritten. Und ich möchte hier sagen, obwohl Jesus Gott ist, hielt er nicht daran fest, war bereit, loszulassen. Das ist erstaunlich. Ich frage mich, woran klammerst du eigentlich? Reichtum, Ehre, das haben wir, das Lied gehört. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Das sind die Dinge, die nicht nur die Menschen ruinieren, sondern die Gemeinde zersplittern. Und wir sehen, wie Adam und Eva griffen zu auf diese kleine Frucht, die Gott geschaffen hat unter Tausenden. Wir sehen, sie wurden inspiriert. Ihr werdet gleich sein wie Gott. Von dem Gegner und Gottes und Feind Gottes und der Menschen, der sagte, ich will so sein wie Gott. Sehen wir den Unterschied hier, wie Jesus, obwohl er Gott ist, ist bereit, das alles abzulegen, vorübergehend, nicht, dass er aufhörte, Gott zu sein. Und dann sehen wir seinen Gang, wo und wie er heruntergegangen ist. Man muss denken, was für eine Liebe das ist für den Vater und auch für uns, dass er das macht. Ich frage dich, woran klammerst du in deinem Leben und lässt du nicht los? Ich sage dir, du wirst nicht geistig vorwärts kommen, wenn du nicht sagst, Herr, ich merke, wie ich festhalte an diese Dinge, bitte mach mich bereit, loszulassen. Ich weiß, ich werde nichts verlieren, sondern im Gegenteil, Unendliches gewinnen. Jesus hat etwa 33 Jahre auf der Erde gelebt als Mensch, hat nie von seinem Recht als Gott Gebrauch gemacht, sondern hat absolut als normaler Mensch gelebt mit allen Einschränkungen. Im Vers 7 lesen wir weiter wieder, das geht nach unten. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Also wirklich, er hat sich entleert. Ich wiederhole, das bedeutet nicht, dass er aufgehört, Gott zu sein. Das kann nicht sein. Er hat verzichtet darauf, seine Rechte zu verwenden. Liebe Brüder und Schwestern, wie oft wir auch in der Gemeinde pochen auf unsere Rechte. Wir meinen, ich muss mein Recht durchsetzen, das Ungerecht, was der andere zu mir macht. Jesus hat auf seine Rechte verzichtet. Wann ist das letzte Mal, dass du auf deine Rechte verzichtet hast? Um Jesu Willen. Um der Gemeinde Willen. Ich sage nur, wenn wir das so festhalten, unser Recht, dann werden wir in die geistliche Bedeutungslosigkeit heruntersinken. Es gibt keine andere Option. Das muss man sich vorstellen, als Schöpfer, als Allmächtiger, er verzichtet darauf. Er entäußerte sich selbst, er verleugnete sich selbst, er machte sich selbst zu nichts. Wir wissen das von seiner Kreuzigung und wie die Menschen mit ihm umgegangen sind. Er sagte selber, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Haha, wir haben es gern, bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er wurde in seinem alltäglichen Leben als Mensch erfunden. Diese 12 Jünger haben mit ihm Tag und Nacht gelebt. Es hungerte ihn. Er hatte Durst. Er wurde müde, wie wir. Er weinte. Er weinte wegen anderer, weil sie gelitten haben. Johannes, der Apostel, sagt, wir haben ihn gehört, zugeschaut, wir haben ihn mit unseren Händen betastet. Das war wirklich ein Mensch. Und sogar Jesus fordert seine Jünger nach seiner Auferstehung, weil sie so ungläubig sind wie wir. Er sagt, betastet doch mich. Seht, ich bin wirklich ein Mensch mit Fleisch und Blut. Die einzige Ausnahme zu uns ist, dass er ohne Sünde ist, er hat nicht die Sünde in sich, die sündige Natur, und er hat nie gesündigt. Er ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat. Und dann lesen wir, das geht weiter nach unten im Vers 8, und er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir wissen, wie sie unseren Herrn Jesus schwer misshandelt haben. So brutal. Wissen, die Kreuzigung, das war ein Hinrichtungsmittel, das für Römer verboten war. Aber Jesus hat sich selbst erniedrigt. Es war nicht so der Willkür der Menschen, sondern Jesus sagte, ich gebe mein Leben hin, für mich und für dich. Ich gebe mein Leben hin, niemand. Niemand nimmt es von mir. Und erstaunlich ist hier, dass er als Mensch gelernt hat, gehorsam zu sein. Das müssen wir auch lernen. Natürlich, Gott braucht nicht gehorsam sein. Er befiehlt. Aber als Mensch, sagt uns der Hebräerbrief, er musste den Gehorsam lernen. Wir müssen auch den Gehorsam in unserem Alltag lernen. Und es heißt, er wurde gehorsam bis zum Tod. Und das war kein normaler Tod, sondern der Tod am Kreuz. Jetzt müssen wir hier beachten, es wurden sehr viele Menschen von den Römern, sogar von jüdischen Königen, gekreuzigt. Das ist furchtbar, sehr furchtbar. Aber das ist nicht der Tod von Jesus am Kreuz. Am Kreuz hat er meine und deine Schuld getragen, damit wir nicht ewig verloren. Er hat die Gottesverlassenheit erlebt an meiner und deiner Stelle. Er wurde uns zum Fluch, so sagt uns der Galaterbrief, damit wir diesen Fluch nicht ewig tragen und verloren gehen und ewig getrennt werden von Gott. Also Weihnachten, erstens denke, wie Jesus gedacht hat, und verzichte, halte an nichts fest, sondern Herr, ich will, dass dein Wille mein Leben ist. So hat Jesus gelebt, so war seine Gesinnung. Er war gehorsam zu Gott und hat alles aus Liebe zu uns getan. Und dann sehen wir die Folgen von Weihnachten. Erstens für Jesus selbst. Darum, weil er sich so maßlos, unendlich erniedrigt hat, vom wahren Gott zu einem Verfluchten, der die Gottverlassenheit erlebt. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre des Vaters. Es gibt ein Prinzip, ein geistliches Prinzip, ein geistliches Gesetz, die auch in der, durch die ganze Bibel steht. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das sehen wir auch an unserem Herrn Jesus, der wahre Gott und wahre Mensch ist. Gott hat ihn über die Maßen erhöht. Und weil er sich unvorstellbar erniedrigt hat, hatte Gott ihn öffentlich als Mensch unvorstellbar erhöht. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit jedes Knie sich beugt. Und jede Zunge bekennt, Jesus von Nazareth, dieser verachtete, am Kreuz geschändete, gehängte Nazaräer, das ist der Herr. Jetzt müssen wir das verstehen, der Herr. Also in der Alten Testament, in der hebräischen Bibel, wird das Wort, ein Wort für Gott, Yahweh, ich bin, der ich bin, wird immer gebraucht. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, wird dieses Wort immer mit Herr, Kyrios. Und das ist, was Gott der Vater, Jesus als Mensch, ihm die Ehre gegeben hat, damit alle ausnahmslos, egal im himmlischen Bereich, alle Engel, im irdischen Bereich, auch alle Menschen, im unterirdischen Bereich, also die Dämonen, einfach ihre Knie beugen und sagen, Jesus ist Herr. Herr über alle, alle Macht hat er. Und niemand wird ausgenommen. Liebe Brüder und Schwestern, wie glücklich müssen wir uns zählen, dass wir uns heute freiwillig uns beugen, unsere Knie beugen vor Jesus Christus und sagen, Herr Jesus, du bist der Herr. Wie glücklich müssen wir sein, dass wir das in Freude, in Hingabe, in Anbetung machen. Er ist der Gebieter, der Herrscher, der Besitzer des Alles. Alles gehört ihm. Es gibt nichts, das wir haben, das nicht ihm gehört. Nicht der Kaiser ist Kyrios, ist Herr, sondern Jesus von Nazareth. Das war die Probe damals, zur Zeit der römischen Kaiser. Die Christen mussten sagen und opfern, sein Kaiser ist Herr. Und sehr viele haben Jesus verleugnet, weil es ging um das Leben. Und sehr viele haben gesagt, wir tun das nicht, wir sterben. Jesus ist Herr. Darf ich mal fragen, ob er der Herr deines Lebens oder hast du Bereiche, die du nicht mit diesem Licht beleuchten willst? Gibt es irgendwelche Gebiete, Gedanken, geheime Dinge vielleicht? Weißt du nur das allein? Es ist erstaunlich, wenn man denkt an einen Bereich der Pornografie, wie viele Christen, Männer, in diesem Bereich, das ist ein Mausklick vom Computer. Ist er der Herr deines Lebens? Ist Jesus von Nazareth der Herr deines Lebens? Denken wir daran, dass man an den Herrn glauben muss, an den Herrn Jesus glauben muss, damit man errettet wird. Man kann nicht Jesus als Retter haben und nicht als Herrn. Das geht nicht. Das ist eine Einheit. Jesus und Herr sind eine Einheit. Paulus sagt uns im Korintherbrief, niemand kann echt, wahrhaftig sagen, Jesus ist Herr, es sei denn durch den Heiligen Geist, dass er wiedergeboren ist und erkennt, jawohl, so ist es. Und liebe Freunde, wir bekommen einen Einblick in die Erhöhung Jesu in Kapitel 5 der Offenbarung. Einen kleinen Einblick, das berauschend ist, was eigentlich dort abgeht. In Kapitel 5 lesen wir, also in Vers 2 wird gefragt im Himmel vor dem Thron Gottes, in seinem Saal, wer ist würdig? Und es heißt dort, niemand. Niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde wurde für würdig befunden. Und dann sehen wir Jesus und wird beschrieben dort als Lamm, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Johannes Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ich möchte diese Verse doch lesen. In Kapitel 5, Vers 6 lesen wir, und ich sah inmitten des Thrones und der vielen lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Also Jesus wird diesen ewigen Bild tragen, dass er unsere Schuld getragen hat. Er wird der Mittelpunkt des Universums bleiben von dem, was er am Kreuz für uns gemacht hat. Und dann sehen wir hier das universale Lob in diesem selben Kapitel ab Vers 9. Ich lese mal ein paar Verse. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und dann sagt er hier, vielleicht darf ich mal das so sagen, als Menschen nur ein Engel gesehen haben, waren sie wie tot, auch die Soldaten. Hier lesen wir, und ich sah, Johannes, der Apostel, sieht, und ich hörte eine Stimme, viele Engel rings um den Thron her und um den lebendigen Wesen, himmlische Wesen, und die Ältesten, und ihre Zahl, jetzt müssen wir hören, war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Liebe Gemeinde, das ist das Einzige, was uns bleibt, wenn wir sehen, was Jesus gemacht hat, dass wir erstens anbeten und dass wir in echter Demut ihm nachfolgen und in echter Demut miteinander umgehen. In dieser Demut Jesu. Das war das Anliegen auch von dem Apostel Paulus, dass er diesen Text hier, also in Philipper Kapitel 2, geschrieben haben, weil er hatte Angst um die Gemeinde. Die Gemeinden werden zersplittert. Und die Gefahr ist weniger von außen als von drinnen. Um diese Einheit. Weil es gibt so viele Leute, auch in der Gemeinde, die etwas sein wollen, Position, Einfluss, Macht haben wollen. Und deswegen bittet er sie und fleht sie an, dass sie einfach in Demut. Ich lese mal hier, was in der Gemeinde sein soll und was die Welt anziehen soll, wenn nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt. Wenn irgendein Trost der Liebe, das, was die Welt will, Ermutigung, Trost. Wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, echte Gemeinschaft, wo ich weiß, ich bin geborgen, ich weiß, die anderen wollen genauso das für mich, was sie für sich wollen. Die haben Interesse an mich, die wollen mich nicht ausbeuten. Wenn irgendwie herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Das sind unmittelbare Verse vor unserem Text. Und hier kommt es nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder sehe auf das, was des anderen ist. Liebe Brüder und Schwestern, und dann sagt er, was Jesus gemacht hat für uns. Nur in dieser Demut, nur in dieser Gesinnung Christi ist es möglich, dass die Gemeinde ein Zeugnis in der Welt hat, ein effektives Zeugnis in der Welt hat. Jesus, obwohl er wahrer Gott ist, hat er darauf verzichtet, hat nicht daran festgeklammert, sondern hat sich erniedrigt, maßlos erniedrigt und hat an unserer Stelle die Gottesverlassenheit erlebt. Obwohl er reich war, alles besaß, wurde arm um unser Willen, damit wir durch seine Armut reich werden. Deswegen bleibt uns nichts anderes, als dass wir ihn lieben, ihn gehorchen, loslassen, nicht festhalten und klammern, loslassen, uns erniedrigen und uns ihm hingeben. Und er, durch sein Werk, durch das, was er getan hat, will diese Gesinnung und diese Tatsachen in unserem Leben erfüllen und bewirken. Amen.